und herzlich willkommen zu einer, ja, etwas anderen Folge, denn ich bin heute alleine hier. Trotzdem herzlich willkommen. Hi Happen ist bei Rock im Park und also ich finde, es ist auch ein sehr schöner Anlass, um nicht da zu sein. Und ich bin nächste Woche bei, also beziehungsweise diese Woche, ich nehme am Montag auf, bin ich bei Destination, also bei der TV-Aufzeichnung, in einem Ratepanel mit dabei, bei den Film- und Fernsehstudierenden. Und ich werde darüber nächste Woche oder die Woche darauf berichten, je nachdem, wie lang Heihabends Bericht über Rock im Park wird. Und deswegen kann ich nicht üblicherweise oder können wir üblicherweise nicht am Dienstag aufnehmen, weil das Ganze am Mittwoch ist und ich tatsächlich noch jede Menge Schnittkram auf dem Tisch habe. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass ich halt einfach alleine mal aufnehme. Naja, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich habe lange darüber überlegt, was ich machen könnte in so einer Folge alleine. Nein, habe ich eigentlich nicht. Ich habe das die ganze Zeit vor mir hergeschoben und dachte, jetzt sitze ich hier und denke mir, worüber rede ich eigentlich? Den einzigen Podcast, den ich tatsächlich höre, wo nur eine Person redet, ist der Einschlafen-Podcast. Auch eine ganz große Empfehlung an der Stelle. Mag ich sehr gerne und in dem Stil möchte ich diese Folge auch gestalten. Das Konzept dieses Podcasts ist, dass der Sprecher erst etwas Persönliches über sich erzählt und dann am Ende eine Geschichte und einen Text vorliest. Tatsächlich zu diesem Podcast gekommen bin ich durch Sven Kerstin Gewalt, weil sie meinte, dass sie den zum Einschlafen hört und meistens einschläft, bevor der überhaupt zu der Geschichte kommt. Und vielen anderen geht das wohl auch so. Da mir schon mal gesagt wurde, ich hätte eine einschläfernde und beruhigende Stimme. Also ich werde jetzt nicht in dem Stil lesen wie er oder wie zum Beispiel Thomas Schmidt. Thomas Schmidt hat das mal am Ende einer Baywatch-Folge gemacht, hat über Elden Ring erzählt und das halt in einer sehr beruhigenden und einschläfernden Stimme sehr, sehr angenehm gestaltet. Das kann ich nicht, sage ich auch gleich am Anfang. Das wird jetzt vielleicht auch nicht unbedingt eine tolle Einschlaffolge, aber so zum Wegdösen vielleicht, weil ich einfach versuche, sehr monoton zu reden und nicht so übertrieben. Also möchte ich heute in dieser Folge so ein bisschen das Konzept kopieren und das wird also eine Einschlaffolge. Ich werde also erst ein bisschen was Privates erzählen und dann werde ich etwas vorlesen. War so ein bisschen die Frage, was könnte ich vorlesen? Soll ich noch schnell was schreiben? Keinen Bock zu. Wenn ich irgendwas anderes lese, ist das rechtliche Problem da. Was habe ich auf meinem Schreibtisch? Hausarbeiten, Essays etc. aus dem Philosophiestudium. Ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, eine Take-Home-Klausur aus dem ersten Semester Philosophie zum Seminar klassische Texte zum Begriff der Freiheit später im Anschluss vorzulesen. Aber kommen wir erstmal zu dem persönlichen Stuff. Meine Woche bestand aus Montagetheorie und Drehplanung. Wir haben am Wochenende die Testdrehs für die Uni gemacht, also in 15 bis 30 Sekunden unsere Epochen erzählen. Und wir hatten uns als Kurs überlegt, weil wir dazu neigen, um ein bisschen zu übertreiben und Spaß haben, gemeinsame Projekte zu machen, dass wir einen Zusammenhang zwischen den Sachen schaffen, was halt dieselben SchauspielerInnen und dieselbe Handlung, die sich fortführt, aber eben nicht in einem Stil. Also wir haben mit Neo-Noir angefangen, der zweite Teil war dann im Film-Noir, die dritte Szene im Surrealismus und die vierte Szene im Noël Vague. Also es hat erschreckend gut geklappt. Ich bin mal gespannt, wie es in der Postproduktion aussieht. Ich warte jetzt gerade darauf, dass mir die Dateien geschickt werden, damit ich mit dem Schnitt anfangen kann. Der Dreh war an sich sehr warm und sehr anstrengend, aber erfolgreich. Und auf dem Rückweg, also als wir die Location verlassen haben, konnte man das Rammstein-Konzert hören. Die sind ja im Olympiastadion aufgetreten. Das hat mich irgendwie richtig traurig gemacht. Die sind hier und ich kann nicht hin. Und ich habe noch überlegt, ob ich losfahre, weil man sie echt laut gehört hat. Aber hätte ich mein Fahrrad gehabt, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Aber nach so einem 11-Stunden-Drehtag bei 28 Grad im Schatten ist man einfach auch sehr müde und sehr dreckig. Wir waren ja auch die ganze Zeit draußen in so alten Gebäuden. Es war super staubig. Man war komplett durchgeschwitzt und voller Dreck. Da will man dann auch irgendwie einfach nur noch duschen und nicht mehr Bus fahren oder so. Radfahren wäre halt noch gegangen, aber naja. Ich habe mir dann abends ein Konzert davon, also das Konzert vom 4.6. auf YouTube angesehen. Ich weiß immer gar nicht so, ob das jetzt wirklich legal ist oder nicht oder ob die das demnächst runternehmen. Ich war auf jeden Fall sehr dankbar und habe mir das angesehen und das hat mich irgendwie noch trauriger gemacht, dass ich nicht hin kann. Und dann habe ich so meine Social Media Accounts durchgeguckt. Meine ganze Timeline ist voll von Posts und Stories, wie Leute bei Rammstein waren. Und ich gönne das auch wirklich jedem, der da war. Das muss verdammt toll gewesen sein und ich liebe es einfach, das anzusehen, also die Posts und so. Also das, da finde ich dann auch wieder gut, dass man irgendwas hat von Konzerten und gerade in der Corona-Zeit war ich über jedes Video, was ich von Wacken oder von anderen Konzerten gemacht habe, sehr dankbar. Klar gibt es Menschen, die immer sagen von wegen, ja, genieß doch den Moment, Aber vom Moment hast du dann ja auch später nicht mehr so viel. Und du wirst dir die Videos doch nie wieder ansehen. Ich sehe mir sie doch tatsächlich immer mal wieder an. Ich bin wirklich dankbar für jedes Konzertvideo, was ich irgendwie aufbewahrt habe. Einfach auch, weil man manchmal vergisst, bei welchen Konzerten man schon alles war und so schöne Momente. Klar, sollte man nicht vielleicht das ganze Konzert mit filmen oder so, aber ich bin da prinzipiell nicht ganz hundertprozentig gegen. Und gerade Rammstein, einfach mega geile Show, das ist halt auch sehr visuell. Da hätte es sich vielleicht gar nicht gelohnt, irgendwie, obwohl, es hätte sich wahrscheinlich doch gelohnt, da hinzufahren. Ich bereue es auch ein bisschen, dass ich es nicht gemacht habe. Meine Top 55 Rammstein-Songs sind übrigens Dicke Titten, Stipp dich vor mir, Wo bist du, Amerika, Herzeleid, Zwitter, Mutter, Zickzack, Spring, Okay, Moskau, Weißes Fleisch, Hilf mir, Liebe ist für alle da, Angst, Meine Tränen, Ausländer, Ein Lied, Rosenrot, Weidmanns Heil, Hallo Mann, Lügen, Klavier, Mann gegen Mann, Mein Land, Ich tu dir weh, Ohne dich, Du riechst so gut, Tier, Engel, Sex, Rammstein, Reise, Radio, Schwarz, Seemann, Heirate mich, Keine Lust, Ich will, Was ich liebe, Asche zu Asche, Zeig dich, Sehnsucht, Feuer frei, Benzin, Sonne, Mein Herz brennt, Du hast mein Teil, Deutschland, Puppe, Haifisch, Links, Armee der Tristen und mein absoluter Lieblingssong ist Los. Ich kenne auch sonst keinen, dessen Lieblingssong der ist, aber irgendwie mag ich den sehr gerne. So vom Text her, aber die haben alle sehr gute Texte und sehr gute Riffs meistens. Ja, einige haben so ein paar Aspekte, die ich nicht ganz cool finde. Aber halt immer nur ein paar. Ich finde eigentlich an jedem Song etwas, was mir gefällt und an den meisten leider auch etwas, was mir nicht so gut gefällt. Ja, zum Beispiel bei Dicke Titten stimme ich halt Olli Schulz Meinung halt zu. Also es ist zwar ironisch gemeint, aber irgendwie ist diesen Volksmusikteil und so, irgendwie ist das nix. Also klar, es ist ein gutes Riff und so, aber irgendwie überzeugt es mich nicht. Und ja, zum Beispiel bei Stirb nicht vor mir nervt mich einfach diese englische Frauenstimme total. Oder ja, das sind halt so Texte, die klingen im ersten Moment total simpel. Zum Beispiel bei Hilf mir, warum ist die Sonne rund, warum bin ich nicht gesund? So, das sind so, das klingt halt an sich erstmal so reimlich oder ich fress dich, aber irgendwie im Endeffekt ist immer super lyrisch irgendwas dahinter. Man muss sich nur mit der Materie auseinandersetzen. Und viele sind halt auch einfach so mit ganz vielen Erinnerungen verbunden. Also so gerade durch Maiko und Flo, die beide sehr große Rammstein-Fans sind, haben wir das halt auch immer irgendwie auf dem Weg nach Wacken gehört oder in Wacken oder so. Gehört einfach irgendwie dazu. Wir haben uns auch teilweise viel mit den Bands gespielt. Also das sind halt so Songs, die jeder spielen kann, weil die nicht so komplex sind. Jeder kennt den Text und dann, wenn man irgendwie gerade, ja, genervt ist oder nicht genervt, aber irgendwie nicht Bock hat auf die Songs, die man eigentlich macht, sondern mal was zu covern, um irgendwie auch was gemeinsam zu machen, dann spielt man halt Rammstein-Songs oder so. Oder Metallica ist auch so ein Go-To-Ding bei sowas. Naja, und gerade die ersten, ja, 20 Songs sind halt einfach richtig fett. Also das sind einfach so eingängige Lieder. Finde ich halt total geil. Ist natürlich auch völlig subjektiv und meine Meinung, deswegen habe ich mir jetzt auch eine große Rechtfertigung zu den Liedern erspart. Ich hatte auch überlegt, ob ich jetzt zu jedem Lied einfach was sage, aber irgendwie fehlt mir da auch die Vorbereitungszeit, dann müsste ich nochmal alle durchhören und ja, nochmal ganz genau mir alle Texte angucken und so. Ich kann jetzt auch nicht alle auswendig, vielleicht die ersten 25. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt vorgenommen, mich mehr dahinter zu hängen, an ein Rammstein-Ticket zu kommen und daraufhin zu sparen und mir ein bisschen Geld dafür zurückzulegen, weil ich halt echt gerne auf ein Rammstein-Konzert gehen würde. Vielleicht nehme ich mir das als Ziel für die nächsten Jahre. Ja, so viel zu meiner Woche. Ja, das war tatsächlich schneller abgehandelt, als ich gedacht habe. Naja. Kommen wir also nun zu dem typischen Einschlafteil. Nee. Kommen wir nun zu dem typischen Vorleseteil so einer Folge. Und wie gesagt, habe ich mir dazu aus dem Seminar aus dem Wintersemester 2018-2019 eine Take-Home-Klausur zum Seminar Klassische Texte zum Begriff der Freiheit rausgesucht und die Aufgabenstellung war: Die Klausur besteht aus einer Pflichtaufgabe, Aufgabe 1 und einer Wahlpflichtaufgabe, Aufgabe 2. Also man sollte die erste Aufgabe auf jeden Fall bearbeiten und die zweite Aufgabe konnte man wählen zwischen A und B. Die Pflichtaufgabe war: Analysieren Sie auf Basis der im Seminar gelesenen Texte die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Freiheitskonzeption von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau. Gehen Sie dabei insbesondere auf die von diesen Autoren unterschiedlichen Arten der Freiheit ein. Und die Wahlpflichtaufgabe, für die ich mich entschieden habe, war Aufgabe 2a. In Politik und Freiheit erklärt Hannah Arendt, neuzeitige Freiheitsauffassungen hätten in der Unabhängigkeit von anderen, Klammern Souveränität, statt in der Gemeinsamkeit des politischen Handelns Virtuosität gesucht. Erläutern Sie diese These am Beispiel John Stuart Mills und umreißen Sie vor diesem Hintergrund Arendts alternative politische Konzeption der Freiheit. Aufgabe 1. Die aus aufklärerischen Gedankengut aufkommende Fokussierung auf Individualität und Vernunft gilt als Resultat der gesellschaftlichen Umbrüche, die die zu Beginn der Neuzeit vorherrschenden politischen Normen gesprengt haben. Anlässlich dieses aufkommenden Interesses der Bürger, ein Teil des politischen Prozesses zu bilden, um menschliche Ziele zu realisieren, haben sich zahlreiche Philosophen der Frage nach einer zeitgemäßen politischen Ordnung angenommen. Darunter auch Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau, deren Lösungsansätze beide für die vorherrschende Problematik, um eine Norm aus dem Naturzustand heraus Gültigkeit zu verleihen, durch das Abschließen eines Vertrages beschreiben, der das politische Zusammenleben rechtfertigen soll und zugleich die Grundlage dieser Take-Home-Klausur bilden wird. Dazu wird auf die im Rahmen des Seminars ausgehändigten Abschnitte aus Thomas Hobbes, Leviathan und Jean-Jacques Rousseaus Der Gesellschaftsvertrag Bezug genommen. Zwar haben beide Philosophen den Menschen in ihren Theorien in einen hypothetischen Naturzustand versetzt, um aus dem Verhaltensweisen auf Basis von einem Wechsel von Leistung durch Triebe und Instinkte hin zu vernunftorientierten Handlungen politische Normen herzuleiten. Sie bauen dabei allerdings auf völlig unterschiedlichen Fundamenten. Daher gilt es zunächst, die unterschiedlichen Menschenbilder zu skizzieren, um folgend ein Bild der kontrastiven Vertragstheorien zu umreißen und anschließend anhand dieser Grundlagen die unterschiedlichen Auffassungen zu vergleichen. Thomas Hobbes' Theorie liegt einem negativen Menschenbild zugrunde, in dem der Mensch sich im hypothetischen Naturzustand in einem Krieg aller gegen alle befinde. Die daraus resultierende Angst und Unsicherheit hindere die Entwicklung von Kultur, Wissen und Wohlstand. Aus dem Streben nach Sicherheit gehen die Menschen durch die rationale Entscheidung der Abgabe von Freiheit einen Vertrag ein und unterwerfen sich als Untertan dem Souverän bzw. dem Gemeinwesen. Diesen Akt beschreibt Hobbes als Quelle aller staatlichen Autorität. Dabei übt der Souverän eine absolute Macht aus, garantiert aber für die Sicherheit und Unverletzlichkeit eines jeden, der sich an die Regeln hält. Das Ergebnis entspricht einem Law-and-Order-Staat, wie er ihm im Werk Leviathan skizziert. Beim Leviathan handelt es sich um eine moderne Staatstheorie, die sich mit der Frage beschäftigt, wie überhaupt staatliche Autorität auf rationaler und nicht auf religiöser Basis legitimiert werden kann. Dabei wird Freiheit als das Fehlen von Widerstand verstanden und sei damit nicht nur messbar, sondern weist Züge einer negativen Freiheitskonzeption nach Isaiah Berlin auf, der Freiheit von etwas, in diesem Fall die Freiheit von Verträgen. Der Souverän sei unbeschränkt und dürfte tun, was er für richtig oder nützlich empfinde. Dabei bleibe die Freiheit des Untertanen mit der Freiheit des Souveräns vereinbar, da sie in den sogenannten Privatbereich falle. Dieser beginnt dort, wo das öffentliche Gesetz nicht mehr wirkt, also alles, was keiner staatlichen Regelung unterliegt, wie zum Beispiel Konsum, Verträge oder die Wahl des Wohnsitzes. Was dazugehört, ist demnach unterschiedlich und selbstregulierbar, setzt dabei aber keine liberale Auffassung voraus. Wer den Souverän verklagt, verklage sich selbst, da er gegen den von ihm eingegangenen Vertrag handeln würde. Denn jeder Untertan sei Urheber jeder Handlung des Souveräns, dessen Zweck Schutz und Sicherheit des Friedens der Untertanen miteinander und die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Feind darstellt. Dies sei nötig, da die Staaten sich untereinander noch im Naturzustand befänden, also einen ständigen Kriegszustand. Es gilt also, je stärker der Staat, umso besser kann er seine Untertanen schützen. Der Vertragsschluss beinhaltet dabei keinen Gewinn von Freiheit. Die Individuen ordnen sich lediglich der absoluten Staatsgewalt unter. Ein völlig anderes Menschenbild liegt der Vertragstheorie von Jean-Jacques Rousseau zugrunde, wie er in seinem Werk Der Gesellschaftsvertrag skizziert. Demnach sei der Mensch von Natur aus gut. Erst die Gesellschaft mache ihn schlecht, da sie der Ursprung aller Laster wie Neid, Klassen etc. sei. Ähnlich wie Hobbes unterstellt Rousseau dem Menschen ursprünglich kein Vernunftwesen zu sein. Er beschreibt den Menschen im Naturzustand als naives, isoliertes Lebewesen, das vom Trieb der individuellen Selbsterhaltung gelenkt werde und erst das Annehmen eines Gesellschaftsvertrages sein Handeln im bürgerlichen Miteinander durch die Vernunft leiten lasse. Um der aus dem Recht des Stärkeren resultierenden natürlichen Ungleichheit zu entkommen, bedürfe es demnach, die Selbsterhaltung kollektiv zu organisieren. Der Gesellschaftsvertrag ist demnach ein Versuch, die Menschen zu moralisieren, kultivieren und zu zivilisieren, ihre Freiheit dabei aber zu erhalten. Anders als bei Hobbes sollte keine Unterjochung der Untertanen, sondern eine Regierung durch die Gesellschaft angestrebt werden. Rousseau kritisiert zugleich am Leviathan, dass es sich bei den Untertanen nicht um ein Volk, sondern lediglich um Herren und Sklaven handle. Rousseaus Modell des öffentlichen Bürgers steht im Kontrast zu Hobbes' Privatmann. Im Gesellschaftsvertrag sind alle Bürger als Teil des Kollektivs gleichwertig und mündig. Während sich damit endlich jeder allen übergibt, übergibt er sich damit niemandem und widerspricht damit Hobbes' Gedanken, dass Menschen unterschiedlich hoher Natur sein könnten. Denn durch das Unterstellen unter den allgemeinen Willen des Volkes werde jedes Mitglied als untrennbarer Teil des Ganzen aufgenommen. Es entsteht ein geistiger Gesamtkörper, bestehend aus sämtlichen mündigen Bürgern, dessen oberste Gewalt das Volk selbst darstellt. Zusammengefasst entspricht der Gesellschaftsvertrag einer gegenseitigen Verpflichtung zwischen Gemeinwesen und dem Einzelnen in sich als Glied des Staatoberhauptes, dessen höchste Instanz das Volk darstellt. Indem der Mensch seine natürliche Freiheit abgibt, gewinnt er eine bedeutsamere, sittliche Freiheit, indem er seinen besonderen Willen, Trieben und Instinkten zu folgen, ablegt und aus der Vernunft heraus den allgemeinen Willen annimmt und weiterentwickelt. Dieses selbst aufgelegte Gesetz mache den Menschen trotz des gesellschaftlichen Zusammenlebens frei, wie es auch Jahrhunderte später Berlin in seinem positiven Freiheitsbegriff Freiheit zu etwas beschreibt. Während Hobbes größtenteils von einer Freiheit von etwas spricht, lässt sich Rousseaus Theorie als Freiheit zu etwas interpretieren. Denn was Hobbes als einen Verlust von Freiheit und Sicherheit zu garantieren bezeichnet, sieht Rousseau als Gewinn an. Neben diesen zueinander im Kontrast stehenden Grundannahmen über die Menschen im Naturzustand unterscheiden sich die Theorien sowohl auf Vertragsebene als auch in ihren Ansichten. Also ein den allgemeinen Willen annehmendes und liberales Kollektiv auf der einen und ein Modell eines starken Staates mit einem Fürsten als Gewaltmonopol auf der anderen Seite, als auch die unterschiedlichen Auffassungen von Verlust und Gewinn von Freiheit durch das Befolgen von Gesetzen sich fundamental unterscheiden. Denn die Theorien entspringen völlig unterschiedlichen Standpunkten, wie der Rückblick auf die zuwiderlaufenden Auffassungen vom Naturzustand und Menschenbildern belegt. Souverän gegen allgemeinen Willen. Liberalistische Republik gegen hochabsolutistisches Gewaltmonopol. Hierarchisierung von Herrschenden und Untertanen gegen Gleichstellung trotz geistiger und physischer Unterschiede der Glieder des Gesamten. Verlust oder Gewinn von Freiheit. Der Grundgedanke von Hobbes steht im direkten Kontrast zu Rousseaus Vertragstheorie. Aufgabe 2a. In dem vorliegenden Werksausschnitt Politik und Freiheit skizziert Hannah Arendt ihr Ideal von Politik, Freiheit und Handeln in Anlehnung an die antike Erfahrung der Polis und kritisiert zugleich die von totalitären Entwicklungen gefärbten Theorien und Gesellschaftsmodelle der Neuzeit. Dabei stellt sie die These auf, dass die Vertreter neuzeitlicher Freiheitsauffassungen Freiheit in der Unabhängigkeit bzw. Souveränität statt in der Gemeinsamkeit bzw. Virtuosität des politischen Handels gesucht zu haben. Da diese Auffassungen auf völlig unterschiedlichen Fundamenten bauen, gilt es zunächst Arendts These am Beispiel der Theorien John Stuart Mills zu erläutern, um vor diesem Hintergrund ihre alternative politische Konzeption der Freiheit umreißen zu können. Vorab ist anzumerken, dass Mill in seinem Werk über die Freiheit ein Plädoyer für mehr Individualität geschafft hat und seine Darstellung der vorherrschenden Auffassung von gesellschaftlichem Zusammenleben dementsprechend kritisch gefärbt sind. Wie andere Theoretiker seiner Zeit unterliegt auch seine Theorie der neuzeitlichen Auffassung der Antinomie von Politik und Freiheit, wobei zwischen Öffentlichkeit und Privatbereich unterschieden wird. Politik wird hier mit der Sicherung des Lebens durch den Abtritt von Freiheit gleichgesetzt und ist somit dem Bereich des öffentlichen Lebens zuzuordnen. Dazu unterwirft sich das Volk allgemeinen, aus der Vernunft her geleiteten Normen, Regeln und Gesetzen, um anhand dieser Einschränkungen durch moralische Verpflichtungen den jeweiligen politischen Idealzustand zu erhalten. Ebenfalls entstehe der sogenannte Privatbereich, der keiner gesetzlichen Regulierung unterliege und in dem sich die Freiheit manifestiere. Mill definiert den Privatbereich als Bereich, in dem sich das Individuum ausprobieren, seinen verschiedenen Charaktereigenschaften Spielraum lassen könne, insofern kein anderer in seiner Freiheit eingeschränkt werde. Dabei werde dieser Privatbereich trotzdem von der öffentlichen Massenmeinung beeinflusst. Das Fehlen von Opposition sowie das unreflektierte Anpassen ans Kollektiv durch Nachahmung betrachte Mill als kritisch, da durch den daraus resultierenden Individualitätsverlust kein gesellschaftlicher Fortschritt mehr möglich sei. Eine Auffassung, die Hannah Arendt aufgreift und weiterentwickelt. Mill betont die Notwendigkeit von Ausnahmepersönlichkeiten, das Genie anzuerkennen, sich frei zu entfalten und dabei die Mannigfaltigkeit des Charakters zuzulassen und dabei eben nicht nur dem Verstand zu folgen, sondern Triebe, Neigungen und Verstand ins Gleichgewicht zu bringen, um gesellschaftlichen Fortschritt zu garantieren. Er kritisiert zugleich, dass der Schaffensprozess höherer Gedanken unterschätzt werde und Selbstbestimmung in der Gesellschaft nicht anerkannt werde. Wie Arendt vertritt Mill den Standpunkt, dass die Freiheit nicht einfach gegeben sei und in der Entwicklung erlernt werden müsse, in denen der Mensch alle seine Triebe wachsen lasse. Durch Kultur entstehe auf diese Weise die nötige Balance zwischen Neigung, Trieben und Vernunft. Anders als zeitgenössische Autoren versteht Mill Politik nicht als Zustand, sondern als Prozess. Nichts sei vorgegeben. Es gäbe keinen Idealzustand, denn durch Bildung und Erziehung solle nicht nur gesicherte menschliche Kenntnis gekannt und genutzt werden, sondern auch stets hinterfragt werden. Diese Virtuosität des Handelns unterscheide Arendt und Mill von zielorientierten Auffassungen der Neuzeit. Das Begreifen von Politik als Prozess und Freiheit als ursprüngliche Fähigkeit des Neubeginns bildet zwar auch die Grundlage Arendts Konzept, doch verstehe diese Freiheit nicht als innere Freiheit, die sich im Privaten abspiele und das Gegenstück zur Politik bilde. Freiheit sei mehr als das Nicht-Gezwungen-Werden. Sie sei eine Möglichkeit des Handelns im öffentlichen Bereich, die Welt zu gestalten. Denn das Freisein beginnt überhaupt erst mit dem Handeln. Wie Mill sieht Arendt im neuzeitlichen Automatismus den Verlust von Freiheit durch Stillstand des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses. Laut Mill tritt Stillstand ein, wenn das Volk aufhört, Individualität zu besitzen. Während Arendt hingegen Stillstand in der Abwesenheit von Handeln betrachte. Dies könnte damit begründet werden, dass die beiden PhilosophInnen auf unterschiedlichen Fundamenten bauen. Während Mill von einer Freiheit des Einzelnen im Privaten spricht, baut Arendts These darauf, dass Menschen nur im Bereich des Politischen und durch die Möglichkeit des Handelns in Bezug aufeinander frei sein können. Es geht nicht primär um den Menschen, sondern um viele individuelle Menschen, die ihre Freiheit erst im Umgang miteinander erfahren. Dieses Miteinander schaffe Freiheit nur in dem Verständnis, das Politische als einen öffentlichen Raum zu betrachten, der sich vom Privatbereich abgrenze. Freiheit sei demnach nicht nur Sinn von Politik, sie hätte ohne diese keinen Bestand. Wider neuzeitliche Auffassungen sei die Freiheit dabei selten direkter Zweck politischen Handelns, sondern der Grund, warum es Politik in der Gesellschaft gebe. Arendt dreht das Konzept neuzeitlicher Auffassungen um, indem sie den Zwang der Lebensnotwendigkeiten im Privatbereich verordnet und die Möglichkeit des Handelns dem öffentlichen politischen Erscheinungsraum zuschreibt. Bei Arendts Politikbegriff gehe es um die Gestaltung einer gemeinsamen Welt, die gerade dort beginne, wo die Sorge um das Überleben ende und die sich nicht um die Interessen Einzelner kümmere. Politik solle keine Sicherheit, sondern ein Ort sein, wo Freiheit gelebt werden kann, wie es in der Antike der politische Raum der Polis gewesen sei. Alles außerhalb dieses Erscheinungsraumes ist demnach unpolitisch, auch Mills Privatbereich. Wenn nun Freiheit und Politik untrennbar und Politik nur im Plural möglich ist, sowie Freiheit als Handlungsfreiheit erfahren wird, so ist es ein Fehler, Freiheit in der Unabhängigkeit von anderen zu suchen. Wo Menschen souverän sein wollen, müssen sie ihre Freiheit abschaffen. Wollen sie aber frei sein, so müssen sie auf Souveränität gerade verzichten. Diese Unvereinbarkeit von Souveränität und Freiheit bestärkt die These, dass Freiheit in der Virtuosität des gemeinsamen Handelns erfahren werden kann. Handeln werde dabei als Möglichkeit des Neubeginns angesehen und erfordere Virtuosität, also Leistung im Vollzug selbst. Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass nach Arendts Erklärung die neuzeitlichen Auffassungen das falsche Streben nach Souveränität sowie die Verankerung von Freiheit im Privaten ein negativ belastendes Bild von Politik gestreut haben. Während hier die Freiheit dort endet, wo sie durch andere eingeschränkt wird, entsteht laut Arendts alternativer politischer Konzeption Freiheit gerade im Plural. Dort, wo die Sorge ums Überleben des Einzelnen aufhört und die Gestaltung einer gemeinsamen Welt beginnt. Gesellschaftliches Leben ist demnach weniger ein Gegeneinander, wie im neuzeitlichen Denken verankert, sondern vielmehr als ein Miteinander zu verstehen, das Freiheit ermöglicht. Wobei Freiheit nicht als Freiheit von gesetzlichen Regelungen, antiken Vorstellungen von Freiheit im Denken, nicht als christlich geprägte Willensfreiheit, sondern als Handlungsfreiheit zu begreifen ist. Nicht man selbst ist sein wichtigstes Projekt, sondern die Virtuosität des Handelns im Raum des Politischen, um den Prozess nie enden zu lassen und so Freiheit auf ewig erhalten und leben zu können. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Freiheitskonzeption gelernt oder ihr seid eingeschlafen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht oder so. Macht's gut, passt aufeinander auf und wir kommen das nächste Mal wieder zu zweit wieder. Viel Spaß. Weiterhin. Ich tauche wieder unter und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss.